Herzlich willkommen in unserer Bibelsendung, sagt Ihnen Claudia Kiesel. Kennen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch Situationen, in denen Sie um etwas gebeten werden und Sie sagen spontan ja, ja, tun aber dann nicht, was zu dem Ja gehört? Oder anders, Sie werden um etwas gebeten und sagen ein klares Nein und erfüllen dann aber doch noch die Bitte. Jesus zeigt uns im Evangelium vom kommenden Sonntag in aller Schärfe auf, um was es im Wesentlichen im Glauben geht. Und vielleicht fühlen wir uns dann auch nicht mehr ganz so sicher. Und auch uns können dann die Worte, die er an die Hohenpriester und Ältesten gerichtet hat, genauso treffen. Denn Jesus sagte, Zöllner und Dirnen gelangen eher in das Reich Gottes als ihr. Von Umkehr ist die Rede, sich aufdecken lassen. Das ist nicht immer bequem und angenehm, aber es geht um viel. Es geht um Leben oder Tod. Und Sie, wie auch ich, wir wollen doch das Leben wählen. Lassen wir uns dabei helfen, tiefer zu begreifen, was Jesus mit seinen Worten meint. Und dazu ist für uns heute Nachmittag da Pfarrer Peter Meyer aus Lüdinghausen in Nordrhein-Westfalen. Er ist auch bekannt durch die jährlichen Radioexerzitien, die auch dieses Jahr im November wieder stattfinden werden. Herzlich willkommen und danke für die Mitgestaltung dieser Sendung, Pfarrer Meyer.
Ja, auch ich grüße Sie, Frau Kiesel, und herzlich willkommen allen Zuhörern und Zuhörerinnen an Radio Horeb.
Ja, der kommende Sonntag, das ist schon der 26. Sonntag im Jahreskreis. Wir wollen uns jetzt den Texten, die wir in der Heiligen Messe dann hören werden, zuwenden. Wir haben ausgesucht die zweite Lesung, die wir dann genau unter die Lupe nehmen, und den Evangeliumstext. Die zweite Lesung ist aus dem Philipperbrief und das Evangelium aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 21. Aber zuvor wollen wir uns noch öffnen für das Wort Gottes, damit es auch in unserem persönlichen Leben Frucht bringen kann, beten wir gemeinsam ein Gebet zum Heiligen Geist. Bitte, Pastor Meyer.
Ja, komm, Heiliger Geist, wir sehnen uns nach dir. Ohne dich können wir Gott nicht erkennen. Wir glauben daran, dass Gott sich offenbart, dass unser menschlicher Geist immer nur an Grenzen stößt und Gott nie in seiner Gesamtheit erkennen kann. Auch durch Offenbarung werden wir ihn nicht in seiner Gänze erkennen, aber wir kommen ihm nah. Heiliger Geist, wir brauchen dich, wir ersehnen dich. Setze unsere Herzen in Brand, damit wir nichts überhören, damit wir auch das Feine, das Filigrane, was im Wort Gottes enthalten ist, damit es in uns eindringt, damit es uns prägen kann, damit es uns klare Ausrichtung und Führung gibt. Komm, Heiliger Geist, gib uns die Salbung und all die Gaben, die wir brauchen, um treue Zeugen der Liebe Gottes in dieser Welt zu sein. Amen.
Amen. Dann nehmen wir jetzt erstmal den ersten Text aus der Bibel vom kommenden Sonntag, die zweite Lesung, entnommen aus dem Philipperbrief, Kapitel 2, die Verse 1 bis 11, auch bekannt als Philipperhymnus. Brüder, wenn es Ermahnungen Christus gibt, Zuspruch aus Liebe, eine Gemeinschaft des Geistes, herzliche Zuneigung und Erbarmen, dann macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, einander in Liebe verbunden, einmütig und einträchtig, dass ihr nichts aus Ehrgeiz und nichts aus Prahlerei tut, sondern in Demut schätze einer den anderen höher ein als sich selbst. Jeder achte nicht nur auf das eigene Wohl, sondern auch auf das des anderen. Seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr, zur Ehre Gottes, des Vaters. In unserer Bibelsendung am Freitagnachmittag bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol hören wir jetzt das Evangelium, das wir kommenden Sonntag, am 26. Sonntag im Jahreskreis, in der Heiligen Messe hören werden, aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 21, die Verse 28 bis 32. In jener Zeit sprach Jesus zu den hohen Priestern und den Ältesten des Volkes: Was meint ihr? Ein Mann hatte zwei Söhne. Er ging zum ersten und sagte: Mein Sohn, geh und arbeite heute im Weinberg. Er antwortete: Ja, Herr, ging aber nicht. Da wandte er sich an den zweiten Sohn und sagte zu ihm dasselbe. Dieser antwortete: Ich will nicht. Später aber reute es ihn, und er ging doch. Wer von den beiden hat den Willen des seines Vaters erfüllt? Sie antworteten: Der Zweite. Da sagte Jesus zu ihnen: Amen, das sage ich euch. Zöllner und Dirnen gelangen eher in das Reich Gottes als ihr. Denn Johannes ist gekommen, um euch den Weg der Gerechtigkeit zu zeigen, und ihr habt ihm nicht geglaubt. Aber die Zöllner und die Dirnen haben ihm geglaubt. Ihr habt es gesehen und doch habt ihr nicht bereut und ihm nicht geglaubt. Wir freuen uns jetzt auf die Gedanken zu den beiden Texten, dem Lesungstext und dem Evangeliumstext von Pfarrer Peter Mayer. Bitteschön.
Ja, guter Gott, segne uns, dass wir jetzt wirklich dein Wort so hören, dass dein Wille und deine Intention spürbar wird und dass unser Gebet dadurch auch Anregung findet, dass wir durch unser Gebet in deinen Willen hineinfinden. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte zunächst einmal beginnen mit dem Evangelienabschnitt, Matthäus 21, 28 bis 32. Und es ist immer interessant zu sehen, an wen wendet Jesus sich? Manchmal steht da eigens, er spricht zu den Jüngern oder er spricht zum Volk. Heute hören wir, er sprach zu den hohen Priestern und den Ältesten des Volkes. Und er erzählt ihnen dieses Gleichnis. Es beginnt mit einem Mann und zwei Söhnen. Sofort fällt einem auch das Gleichnis vom barmherzigen Vater und vom verlorenen Sohn ein. Auch da gibt es einen Vater und zwei Söhne. Also wir dürfen ohne weiteres den Mann, den Jesus hier im Gleichnis erscheinen lässt, als den Vater im Himmel ansehen, der unterschiedliche Söhne hat. Einen Erstgeborenen, einen, der eigentlich den Weinberg erben soll, und den Zweitgeborenen, der normalerweise außer Haus sein Glück suchen muss. Also der Erstgeborene, gemeint sind natürlich die Ältesten und die hohen Priester. Das Volk Israel, das auserwählte Volk Gottes. Der Erstgeborene Gottes, das auserwählte Volk. Ja, einmal im Buch Sacharja lesen wir sogar: Wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an. Also so lieb hat Gott sein auserwähltes Volk. In diesem auserwählten Volk ist natürlich das Erbe angedeutet und so ist dieser erste Sohn synonym für das Volk Gottes und jetzt in diesem speziellen Fall nochmal für die, die dieses Volk religiös leiten. Die hohen Priester, die Pharisäer, die Ältesten, die Schriftgelehrten. Diese sind hier also gemeint mit dem ersten Sohn. Mein Sohn, geh und arbeite heute im Weinberg, sagt der Vater zu ihm. Er sagt, ja, Herr. So wie die hohen Priester, die Ältesten, die Schriftgelehrten ja auch vorgeben, den Willen Gottes zu tun und den Weinberg Gottes zu bearbeiten. Was heißt das schließlich, den Weinberg Gottes bearbeiten? So mit den Menschen leben und arbeiten, dass sie zu Gott finden. Das ist nun gerade die Beobachtung Jesu und häufig genug sein Vorwurf, dass es diesen Pharisäern und Schriftgelehrten, den Ältesten eben, oft nicht um das Wohl der Menschen im Herzen Gottes geht, sondern dass sie sich selbst weiden, wie Hirten, denen es um sich selber geht. Er klagt sie an wegen ihrer Selbstgerechtigkeit. Einmal nennt er sie sogar, ihr seid getünchte Gräber, von außen weiß gestrichen und von innen ist der Verwesungsgeruch zu riechen. Jesus findet manchmal schon sehr kritische Worte diesen Verantwortlichen des Volkes Israel gegenüber, die doch eigentlich diese hohe Aufgabe hatten, das Volk zu leiten und zwar so zu weiden, dass es zu Gott findet. Dieses Gleichnis macht uns deutlich, die hohen Priester und Ältesten haben ihren Auftrag nicht ausgeführt. Sie sagen zwar, dass sie im Auftrage Gottes da stehen. Ja, Herr. Dieses gloriose Ja, Herr lässt uns auch erinnern an das Gleichnis, das Jesus einmal erzählt, wo dieser Pharisäer vorne im Tempel steht und sich brüstet und all seine Wohltaten aufzählt, die er getan hat. Und gleichzeitig sitzt hinten ein armer Zöllner, also ein Sünder, der nicht einmal wagt aufzuschauen und er schlägt sich an die Brust und bittet Gott um Erbarmen. Jesus endet, indem er sagt, dieser, der das Erbarmen Gottes anruft, geht gerechtfertigt nach Hause. Der andere aber hat ja seinen Lohn schon. Also dieses zur Schau stellen, dieses nach außen glänzen, aber nach innen eigentlich unrein sein, weit von Gott entfernt. Ihnen geht es mehr um sich und ihr eigenes Wohl. Es geht um diplomatisches, wie er verhandelt mit den Römern, mit den Besatzern, dass ein scheinbarer Friede erhalten bleibt. Aber die religiöse, die spirituelle Situation der Menschen liegt ihnen eben nicht am Herzen. Das ist gemeint mit Ja, Herr, er ging aber nicht. Nach außen hin ist dieses Ja, Ja, Herr da, nach innen hin kümmern sie sich aber nicht um den Willen Gottes. Also wendet Gott sich an den zweiten Sohn. Das sind in diesem Fall nicht die Heiden, die an vielen anderen Stellen genannt werden, sondern in diesem Fall erwähnt Jesus die Sünder, öffentliche Sünder, nämlich Zöllner und Dirnen. Menschen, die in aller Öffentlichkeit ja sozusagen die Gnade Gottes eigentlich verspielt haben. Das sind die, die durch ihr sündhaftes Leben, durch ihre Abwendung von Gott keinen Anspruch haben am Weinberg Gottes und also auch nicht gerufen werden normalerweise, um im Weinberg zu arbeiten. Nun aber, da die Auserwählten versagen, geht Gott gleichsam an die Hecken und Zäune. Und er wendet sich denen zu, die wirklich seine Hilfe brauchen. Er geht in den Staub, er geht in den Schmutz dieser Erde, um sie einzuladen und mit aller Liebe und Barmherzigkeit nach Hause zu führen. Diese sind gemeint mit dem zweiten Sohn, der zuerst sagt, ich will nicht. Also die durch ihr Tun, durch ihr sündhaftes Leben eigentlich deutlich machen, dass sie gar nicht interessiert sind oder sich nicht für würdig halten oder was auch immer. Auf jeden Fall, sie arbeiten nicht im Weinberg Gottes. Später aber reute es ihn, steht da. Und das ist ein ganz entscheidender Satz. Der reuige Sünder, der die Barmherzigkeit Gottes anruft, der hat die Chance Gottes. Wer die Barmherzigkeit Gottes anruft, trifft Gott sozusagen mitten ins Herz. Da geht Gott nicht dran vorbei. Also in dem Moment, wo es den zweiten Sohn reut, ähnlich wie den verlorenen Sohn im Gleichnis bei Lukas. Der verlorene Sohn, der mit Zöllnern und Dirnen sein Geld durchgebracht hat, der einer von ihnen geworden ist. In dem Moment, wo es ihn reut und wo er sich entscheidet, zum Vater zurückzukehren, da ist das Entscheidende gemacht. Als er dann ankommt beim Vater, stellt er keine Fragen mehr. Komm, mein Sohn, du warst tot und lebst wieder. Die ganze Freude des Himmels klingt damit. So auch hier. Später aber reute es ihn, den Zöllner, die Dirne, den öffentlichen Sünder, ja dich und mich. Die Reue, die Bereitschaft zur Umkehr ist immer das Entscheidende und das Anrufen der Barmherzigkeit Gottes. Und so werden wir ans Herz des Vaters geführt. Und schließlich geht also der Sohn, der sich erst verweigert hat, doch in den Weinberg. Die Reue führt ihn also zur Umkehr und macht ihn würdig und auch gerecht, sodass er in diesem Weinberg, in diesem heiligen Ort Gottes arbeiten kann und den Willen Gottes erfüllen kann. Und so sagt Jesus also am Ende dieses Gleichnisses, denn Johannes ist gekommen, um euch den Weg der Gerechtigkeit zu zeigen und ihr habt ihm nicht geglaubt. Also ihr habt das Zeugnis verweigert, ihr habt den Willen Gottes verweigert. Ihr habt nicht getan, was Gott euch durch Propheten deutlich gemacht hat. Aber die Zöllner und die Dirnen haben ihm geglaubt. Ihr habt es gesehen und doch habt ihr nicht bereut und ihm nicht geglaubt. Also ihr, die Selbstgerechten, die eigentlich Auserwählten, ihr lebt nicht in der Reue und nicht in der Bereitschaft zur Umkehr. Die aber, die ganz im Staub sind, ganz in der Sünde gefangen, die, denen man vielleicht nicht mehr zutraut, dass sie überhaupt noch eine Chance haben, bei Gott haben sie eine Chance. Es gibt keine Sünde, die so groß wäre, dass Gott sie nicht verzeihen könnte. Eine wunderschöne Zusage, die uns hier entgegenkommt. Es klingt auch das an, was Jesus an anderer Stelle sagt. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Nicht die Gerechten zu rufen bin ich gekommen, sondern die Sünder. Und wer ist schließlich der Erste, der mit Jesus bei der Kreuzigung das Himmelreich versprochen bekommt? Der mitgekreuzigte Verbrecher. Und wer ist die erste Zeugin der Auferstehung? Maria Magdalena, die öffentliche Sünderin, aus der Jesus 7 Dämonen ausgetrieben hat, die später ihr Leben in der Eremitage verbracht hat, die also ein Leben der Umkehr und der Hinwendung zu Gott geführt hat. Das sind Menschen, die Gott gefallen. Gott schaut nicht auf die Größe der Schuld, sondern er schaut auf den Ruf nach Barmherzigkeit. Er schaut auf die Bußfertigkeit, auf die Bereitschaft zur Umkehr. Und dann bekommt das Leben natürlich einen ganz neuen Drive. Und diese Menschen, die bereit sind, sich ganz Gott hinzugeben, die alles von ihm erwarten und nichts mehr von sich selbst, die spüren, dass ihr Leben voller Ecken und Kanten, voller Grenzen und Sünden ist, die sich dann aber in ihrer Sehnsucht Gott hinwenden, die treffen Gott mit ihrer Barmherzigkeitssuche mitten ins Herz. Und das lässt Gott niemals unbeantwortet. Da zeigt sich die Art und Weise, wie Gott liebt. Es sind zwei Hauptstränge, die ich erkenne in der Liebe Gottes. Einmal ist es die Barmherzigkeit, die uns trifft bis zu unserem letzten Atemzug, die wir anrufen dürfen bis zum letzten Atemzug unseres Lebens. Und wenn wir bis dahin als Sünder gelebt haben, das Anrufen der Barmherzigkeit Gottes dient uns zum Heil und führt uns ans Herz des Vaters. Der zweite Strang ist eben diese Bereitschaft Gottes zur Hingabe. Er gibt sich ganz hin und damit sind wir bei der Lesung angekommen aus dem Philipperbrief des Apostels Paulus, 2. Kapitel, Verse 1 bis 11, dieser Philipperhymnus. Christus war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Ein Sklave ist ein Rechtloser, einem Sünder gleichgestellt. Man hat sogar vermutet, dass Sklaven und Sünder keinen Anspruch auf Liebe Gottes haben. Und vielleicht haben sie nicht mal eine Seele, so dachte man. Man kann mit ihnen machen, was man will. Sie gelten als Handelsware. Gott steigt herab aus seiner Gottheit. Er entäußert sich, so heißt es hier, ein sehr edles Wort, ein sehr feines Wort, das wir in unserem Sprachgebrauch nicht kennen. Aber was heißt dieses Entäußern? Ist da der König, der heraustritt in seinem Samt- und Goldgeschmeide, der sich seinen Thron bringen lässt und sich dann da auf den Balkon setzt, um von allen hofiert zu werden und beklatscht zu werden? Nein, das ist mit Entäußern überhaupt nicht gemeint. Entäußern ist viel radikaler. Dieses Entäußern meint eigentlich ein sich entleeren. Gott entleert sich von sich selbst. Er behält nichts für sich zurück. Seine ganze göttliche große Herrlichkeit, seine Menschenwürde, nichts behält er für sich. Also dieser unendliche Gott, der aus Liebe alles ins Dasein gerufen hat, er steigt in Jesus hinein, in die Kreatur, in dieses Raster aus Zeit und Raum. Er steigt ein in das Gesetz aus Werden und Vergehen. Er selber wird sterblich. Er wird angreifbar, er wird verletzlich, aber er sichert sich nicht, sondern er lebt ganz aus dieser Einheit, aus diesem Vertrauen zum Vater. Und das ist seine ganze Sicherheit. Da braucht er nichts anderes. Kein Geld, kein Ruhm, kein Zuhause, keine Familie, keine Absicherung. Der Menschensohn hat nicht mal ein Nest oder eine Höhle, wohin er sein Haupt legen könnte, so sagt er einmal. Also Gott entäußert sich, das heißt, er entleert sich von sich selbst. Er gibt sich bis zur Unkenntlichkeit sozusagen. Und wenn Gott Mensch wird, dann eben nicht in irgendeinem Königsschloss in Rom oder in Jerusalem, sondern am Rande der Zivilisation, da in einem Stall, der wie zufällig da gerade ist, immerhin besser als der Straßenrand. Da wird Gott geboren. Es ist kein Planungsfehler im Zeitplan Gottes, sondern es ist sein Prinzip. Gott ist bereit, sein Werk der Erlösung an uns Menschen durchzuführen und geht dabei wirklich in den tiefsten Staub, in den tiefsten Schmutz dieser Erde, bis an den Rand der Zivilisation, da wo Leben kaum noch möglich ist. Da liegt nämlich Bethlehem und die Hirtenfelder sind wirklich am Rande der Wüste. Im Sommer wird es ganz trocken, nur in den Regenzeiten wächst da etwas Gras. Ganz am Rande der Zivilisation also wird Gott Mensch. Er entäußert sich so weit, er entleert sich so weit von sich selbst. Er gibt sich bis ins Äußerste und behält nichts für sich zurück. Und wer immer ihm begegnen will, muss keine geistigen, intellektuellen Klimmzüge machen. Er muss keine Studien vollziehen, um Gott zu erkennen, sondern Gott offenbart sich in dieser Art und Weise, in diesem kleinen, neugeborenen Kind, das da im Staub und im Schmutz dieser Welt geboren wird. Der Schmutz steht für die Sünde, der Staub steht für die Zerbrechlichkeit und die Endlichkeit des Menschen. Da hinein wird Gott Mensch. Und wer auch immer kommt, die ganze geballte Weisheit der damaligen Zeit, die drei Könige stehen für die ganze Intelligenz der damals bekannten Welt aus Afrika, aus Asien und Europa. Diese drei Kontinente waren damals bekannt und werden in den drei Königen verkörpert und symbolisiert. Auch sie kommen und wir lesen da, sie huldigen ihm. Wieder so ein Wort, das in unserem Sprachgebrauch nicht vorkommt. Wenn Sie mal nachschauen, huldigen heißt sich niederstrecken. Auch sie, diese Könige, die da von weit her kommen, bitten also kein Samtkissen, kein rotes Samtkissen, auf das sie sich da würdig knien können, sondern huldigen heißt sich niederstrecken. Sie tun dasselbe, was Gott tut. Er streckt sich in den Staub. Und da hinein strecken sich diese Könige. Die Weisheit, die Klugheit dieser Welt geht in die Knie nicht nur, sondern wirft sich in den Staub, in den Schmutz dieser Welt und tut es Gott gleich. Und da klingt an, womit dieser Philipperhymnus auch endet. Jeder Mund wird bekennen und jedes Knie wird sich beugen vor dem Namen Jesu. Und jeder Mund wird bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Bei der Ankunft der Könige wird das schon vorweggenommen. Die ganze Welt, die ganze Weisheit und Klugheit dieser Welt, alles, wozu Menschen jemals in der Lage sind, in ihren geistigen Kapazitäten, alles das wird in die Knie gehen und die Größe Gottes anerkennen. Dieses Huldigen, dieses sich Niederstrecken heißt gleichzeitig, Gott, ich erkenne an, dass du der Herr bist und nicht ich mit meiner Macht, mit meinem Reichtum, mit meiner Klugheit. Nicht ich bin der Machthaber, sondern du. Und ich gehe vor dir in die Knie, ich werfe mich vor dir hin und gebe dir die Ehre. Ich huldige deinem Namen, ich gebe deinem Namen die Ehre. Also dieser Lobpreis, ein Teil, ein wichtiger Teil der Anbetung. Anbetung sozusagen als sich hineinstrecken in den Staub, in den Schmutz dieser Erde, in die Zerbrechlichkeit, in die Endlichkeit und auch in die Sündhaftigkeit dieser Welt. Sich nicht zu schade zu sein, Gott dort zu begegnen. Und da erkennen wir die Mentalität von Mutter Teresa oder von anderen liebevollen Heiligen der Caritas, die sich aufgeopfert haben für die Betreuung von Sterbenden und Schwerkranken in ihrer Not. Gottes Liebe ist eine Liebe, die sich hingibt. Aber im Hingeben wird sie sich wiederfinden. Es ist eben nicht ein Zerstörtwerden, sondern diese Liebe Gottes, ja, sie findet ihre wahre Identität gerade dadurch, dass sie sich hingibt, dadurch, dass sie barmherzig ist, dass sie sich als Liebe erweist, um dann wieder in strahlender Kraft, ja, über allem zu thronen. Und weil Jesus gehorsam war bis zum Tod am Kreuz, da geht die Entäußerung Jesu Christi ja noch weiter. Er stirbt bei den Verbrechern. Er stirbt auf der Schädelhöhe. da wo die Knochen der Gekreuzigten wirklich verwesten, sie wurden ja nicht beerdigt, welcher Geruch mag da geherrscht haben? Und da, in diesem äußersten, ekligen Winkel von Jerusalem, außerhalb der Stadtmauern damals, da wird der Sohn Gottes gekreuzigt und er wird gefoltert bis zu Tode. Also diese Liebe Gottes kennt überhaupt keine Grenze. Sie trinkt den Kelch des Leidens bis zum letzten Tropfen aus, um sich ganz zu geben. Und dann heißt es, so sagt Paulus, darum hat ihn Gott überall erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen. Weil dieser Jesus eben in seiner entäußernden Liebe so weit geht, wie Gott es will. Und weil er nichts zurückbehält, auch nicht seine menschliche Angst, seine menschliche Würde, die Angst, dass sein Werk hier auf dieser Erde nicht entstehen könnte. Er gibt alles dem Vater ab und ist ganz gehorsam bis in diesen furchtbaren Tod hinein und erweist seine Liebe bis zum letzten Atemzug. Er flucht nicht, er verurteilt nicht, sondern er segnet und betet für die, die ihn verfolgen, die ihn verfluchen. Also eine Liebe, die niemals aufhört, Liebe zu sein. Liebe um ihrer selbst willen. Da können die Menschen sich verhalten, wie immer sie wollen. Hass und Feindschaft, alle Sterblichkeit und ja, aller Sadismus von Menschen. Alles das wird von dieser Liebe umfangen. Und indem Jesus das Opfer ist, ist er gleichzeitig der Souverän, der alles in der Hand hält. Und darum, sagt Paulus, darum hat Gott ihn über alle erhöht, weil er gezeigt hat, weil er menschlich gezeigt hat, welche Wege die Liebe Gottes geht. Sie hört niemals auf, an keinem Punkt der Zeit und dieser Erde hört diese Liebe Gottes auf, Liebe zu sein. Sie umfasst sogar Hass und Feindschaft dieser Welt. Es ist also unglaublich, wenn wir uns das vorstellen. Und es scheint eine maßlose Überforderung an uns zu sein. Aber wir kennen in der Kirchengeschichte Menschen, die eben bereit waren, aus dieser Liebe zu Christus und durch Christus zu Gott, dem Vater, aus dieser Liebe heraus wirklich alles einzusetzen, um diese Liebe zu verkörpern. Und sie haben nicht mehr auf die negativen Dinge dieser Welt geschaut, auch nicht auf Qual und Sterben, sondern sie haben die Liebe Gottes unendlich vor Augen gehabt. Unendlich vor Augen gehabt. Und aus dieser Liebe, die sie ständig vor Augen haben, und die Barmherzigkeit Gottes, die sie ständig im Herzen tragen, die sie auch anderen gegenüber verkörpern, das ist ihre Kraft. Und das ist die Kraft, die schließlich stärker ist als alle Angst vor Verfolgung oder vor Tod. Es ist also möglich, in diese Liebeshaltung hineinzuwachsen. Sie fällt uns nicht in den Schoß, sondern ist immer auch mit unserer Entscheidung verbunden. Gott will unsere Entscheidung. Und das macht dieses Gleichnis deutlich aus dem Matthäusevangelium. Unsere Entscheidung für ihn, das ist das Entscheidende. Auch wenn wir uns irgendwann in unserem Leben als unwürdig entschieden, erwiesen haben oder nicht wollten, diesem Ruf Gottes zu folgen. In dem Moment, wo wir uns besinnen, wo wir uns bekehren, wo wir umkehren, haben wir sofort die Möglichkeit, auf Gott zuzulaufen, ihm in die Arme zu laufen, von ihm geherzt zu werden und dann seinen Auftrag zu erfüllen im Weinberg Gottes. Das ist diese Welt. Im Dienst an den Menschen, im liebenden Dienst an den Menschen. Und so baut sich Reich Gottes auf, durch solche Seelen, die im Grunde alles auf Gott hin ja einsetzen, alles auf Gott hin verlassen, auch ihre eigene Begrenztheit, ihre eigene Schuld, ihre eigenen Zweifel und Selbstzweifel, ihre Unfähigkeiten, alles das werfen sie auf den Herrn und sagen, Herr, wenn ich überhaupt eine Chance habe, dann nur mit dir. Und alles, was ich bin, bin ich nur mit dir. Das sind Menschen, die beten wie Staub unter dem Kreuz. Sie sagen, Herr, ich bin Staub dieser Erde, aber nimm du mich in deine Hand und forme mich neu. Gib du mir das Format, das du für mich gedacht hast. Lass deinen Geist in mir wirken. Lass deinen Geist in mir denken und beten. Gib mir deine Augen, lass mich mit deinen Augen sehen und lieben. Lass mich mit deinem Herzen lieben. Lass mich mit deinen Händen segnen. Lass mich vollständiger Ausdruck deiner Liebe sein. Denn das andere, Rechthaberei, Selbstgerechtigkeit oder auch menschliches Gerechtigkeitsempfinden führt die Welt immer nur wieder in neue Zwistigkeiten und in neue unlösbare Situationen hinein. Diese Liebe, den Weg der Liebe, den Jesus geht, den er uns vom Vater her zeigt, das ist der Weg der Liebe, der nicht nur das Gesetz Auge um Auge, Zahn um Zahn durchbrechen kann, sondern der die Welt auch letzten Endes von Hass und Feindschaft befreit. Ja, es ist also für mich eine ganz deutliche Aufforderung hier zu hören in diesen beiden Texten, Gott unser Ja zu geben. Ganz egal, was immer gewesen ist in unserem Leben, was wir auch immer vermurkst haben oder falsch gemacht haben, durch Lebensentscheidungen, nicht revidierbare Entscheidungen. Es ist nie zu spät, Kind Gottes, dich dem Vater zuzuwenden und wie der verlorene Sohn oder wie dieser zweite Sohn hier, der mit Zöllnern und Dirnen gleichgesetzt wird. Du hast immer eine Chance. Ruf die Barmherzigkeit Gottes an und geh in sein Herz hinein. Und bitte diese Liebe, diese Barmherzigkeit Gottes und spüre, wie du verwandelt wirst, wie du aufgebaut wirst, wie du ein Recht hast, vor Gott zu sein. Wie du in dem Augenblick, wo dieser Schritt passiert, schon in der Erlösung bist. Und dann gib deinem Leben Ausdruck von diesem Glauben an diese unendliche, erlösende Liebe Gottes. Und dann tu es wie er. Beug dich in den Staub, geh zu den Menschen, diakonos, durch den Staub, griechisch. Geh durch den Staub und durch den Schmutz dieser Welt, sei dir nicht zu schade, von Sünde und Vergänglichkeit der Menschen berührt oder beschmutzt zu werden. Die Liebe Gottes, das kostbare Blut Jesu wird dich reinwaschen. Und sei sicher, wenn du dieser Liebe Gottes, die dir in Jesus Christus gezeigt wird, wenn du dieser Liebe Gottes folgst, dann bist du auf der richtigen Spur. Diese Spur, die der Welt eine Chance zum Überleben gibt und den Schlüssel zur Erlösung in der Ewigkeit, in der Herrlichkeit Gottes. Ja, soweit erstmal die Überlegungen zu diesen beiden Texten vom kommenden Sonntag.
Danke Ihnen, Pastor Meyer, für die Gedanken, die Sie uns jetzt mitgegeben haben. Wir würden uns freuen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie mitsprechen in dieser Sendung, jetzt die Gelegenheit ergreifen, die vor uns liegende Zeit bis kurz vor 5:30 dauert diese Sendung noch gut zu nutzen, um Ihre Fragen, Ihre Anregungen jetzt an uns zu richten, sich einzubringen in diese Sendung. Rufen Sie an unter der 089 517 008 008. Das, was Pastor Meyer erwähnt hat, jetzt in den letzten paar Minuten, vielleicht hat Sie das so bewegt, dass Sie vielleicht auch Zeugnis davon geben können, was Sie schon erlebt haben, dann herzlich willkommen. Melden Sie sich. Es ist immer eine Ermutigung auch zu hören, wie Gott in den einzelnen Leben einspricht, wie er wirkt. Rufen Sie an unter 089 517 008 008. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. In unserer Sendung am Freitagnachmittag, wo wir uns mit der Bibel, ganz konkret mit den Bibeltexten vom kommenden Sonntag, der Heiligen Messe beschäftigen, haben Sie jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, die Sie dieser Sendung mitverfolgen, die Möglichkeit, hier anzurufen und mit unserem Referenten, dessen Gedanken wir über die Texte gerade gehört haben, ins Gespräch zu kommen, anzurufen unter der 089 517 008 008 und gerne auch aus dem Ausland. Wenn Sie uns jetzt hören, dann bitte die 0049 vorweg, 89517 008 008. Und wir haben einen ersten Anrufer, das ist Herr Theisen aus dem Saarland, aus dem Kreis St. Wendel. Grüß Sie Gott, Herr Theisen.
Grüß Sie Gott, liebe Frau Claudia und lieber Pfarrer Meyer. Sie haben mir aus dem Herzen gesprochen. Wenn ich darf ein kleines Zeugnis geben, ich komme gerade aus dem Krankenhaus, ich hatte einen Schlaganfall und ich war in einem Krankenhaus in einer größeren Stadt mit etwa 40.000 Einwohnern, wo auch viele Muslime wohnen. Und in einer Nacht, da habe ich gedacht, oh, jetzt ist Schluss, da ging es mir ganz, ganz elendig. Da nahm ich einen Zettel, habe draufgeschrieben, so gut ich noch schreiben konnte, Jesus, ich will über keinen Menschen mehr negativ denken oder reden. Ja, es ging mir ganz, ganz elendig. Und Apparaten. Und dann, als ich wieder gehen konnte, von den Apparaten abgehängt wurde, so dann ging ich in die Stadt. Und da hat Jesus ein kleines Wunder getan. Ich ging einen steilen Berg hoch und dachte, ach, jetzt könnte ich ein Glas Wasser brauchen, aber ich habe kein Geld bei mir, nichts. Und dann hat oben beim Frisiersalon, da standen drei junge Männer, Syrer davor. Und habe ich gesagt, geht mal freundlich auf sie zu. Ich hatte immer so ein bisschen Distanz zu, ja, zu den fremden Menschen. Und dann kam freundlich dieser Besitzer von diesem Friseursalon und sagte, möchten Sie eine Tasse Kaffee? Sagte ich, ein Glas Wasser wäre mir jetzt sehr angenehm. Da kam und brachte mir freundlich ein Glas Wasser.
Wunderbar.
Und es kam ein nettes Gespräch, so gut es überhaupt möglich war. Und dann ging ich durch die Stadt und dann habe ich alle die Frauen mit Kopftüchern und habe sie die angesprochen, die schauen ja weg. Sie haben, irgendwie gibt es noch eine Distanz zwischen mir. Und da habe ich gesagt, alles Gute für Sie und habe sie angelächelt. Und sie haben ihr Gesicht erhellten auf, sie haben mich angestrahlt. Und das habe ich bei allen Muslimen gemacht, die ich getroffen habe. Und dann habe ich gesagt, schön, dass es euch gibt. Und ja, gibt es ein bisschen Übersetzungsschwierigkeiten. Auf jeden Fall habe ich es rübergebracht und die zeigten mir ihr schönstes Lächeln. Und ich denke, wenn wir über keine Menschen mehr negativ denken oder reden, egal wer es ist, egal welche Partei, egal welche Fraktion, egal. Mhm. Und da habe ich Wunder erlebt, viele Wunder. Ich kann, ich habe schon in einem Buch mal aufgeschrieben und kann immer noch dazu schreiben, Ade Peter, lieber Pfarrer Meier, ja. Sie sind ein Lichtstrahl des Himmels und Sie treffen genau die richtigen Worte. Und dass viele, viele Menschen diese Worte ins Herz treffen. Also für alle Menschen, die einem begegnen, Herr, ich danke dir für diesen Menschen. Segne ihn und gib, dass dein Wille sich an ihm erfüllt und sie auch im Stillen segnen. Da könnte ich noch vieles berichten. Danke, ja, dass Sie mir das zugelassen haben, dieses Zeugnis. Danke, alles Liebe und Gute. Wir sind alle. Ach so, was ich eben noch gedacht habe, eben war eine Frau da mit ihrem Handy und die kann die ganze Welt, kann sie hereinholen. Und da habe ich gedacht, so wie man das hereinholen kann, so gehen unsere Gedankenstrahlen durch die ganze Welt, wie das Internet, negative oder positive. So können wir wunderbar die Welt verändern, ja, wenn wir anfangen, positiv zu denken, die Menschen zu segnen. Und wir werden Wunder über Wunder erleben.
Ja, genau so ist das. Ja. Und wir müssen wirklich anfangen daran zu glauben, dass unsere Gedanken, unsere geistige Welt wirklich ganz viel Einfluss haben, weil sie ja aus Gottes Herz kommen und durch uns fließen und dann hinein in die Welt. Ich finde das sehr schön, dass Sie mit letzter Kraft sozusagen ein Vermächtnis geschrieben haben. Ich will nie wieder negativ über Menschen denken. Gott hat Ihnen daraufhin dieses Wunder geschenkt, gleichzeitig mit dem Auftrag, jetzt, mein lieber Junge, geh und tu genau das, was du da mit letzter Kraft geschrieben hast. Ich werde dir die Kraft wiedergeben, aber du gib jetzt wirklich Zeugnis von dem, was du dir da vorgenommen hast. Sei Ausdruck dieser Liebe, und zwar allen Menschen gegenüber. Ja, das ist ein wunderschönes Zeugnis. Ich danke Ihnen vielmals. Das macht ja deutlich, Gott ist ja Mensch geworden für alle, nicht nur für die Christen. Alles Gute Ihnen, ja.
Herr Theissen, ganz herzlichen Dank für Ihr berührendes Zeugnis, für Ihren Anruf hier in der Sendung. Und es gibt noch die Möglichkeit, weiterhin hier auf Sendung zu gehen mit uns, Ihre Frage vielleicht zu stellen, Ihre Anregung, vielleicht auch Ihr persönliches Zeugnis unter der 089 517 008 008. Pfarrer Meier, mir ist vorhin noch so gekommen, irgendwie könnte man sich da etwas entmutigen lassen, wenn man sich so die Vorbilder von Heiligen nimmt oder von, klar, es braucht gute Beispiele, gute Vorbilder in unserem Leben, die uns vorangehen, aber dann könnte man doch auch meinen, ich habe so viel mit meinem Alltag schon zu tun, was kann ich denn noch Großartiges sonst noch tun? Ich weiß nicht.
Ja, der Alltag ist ja das Betätigungsfeld. Und ich glaube nicht, dass es darum geht, große zusätzliche Dinge zu tun, sondern den Alltag eben mit einem veränderten Bewusstsein zu leben. So wie der Herr, der gerade angerufen hat, das ja auch erzählt hat, dass er mit völlig verändertem Bewusstsein jetzt liebevoll auf Menschen zugeht, vor allem auf Muslime. Also was auch deutlich wird, also ein Amt zu bekleiden, so wie die Schriftgelehrten und Pharisäer, oder für uns jetzt getauft zu sein, Mitglied der Kirche zu sein, in der Kirche vielleicht ein Amt zu bekleiden, das genügt nicht. Das genügt nicht. Die Taufe ist ja die Gnade, die Gott uns schenkt, aber sie muss jeden Tag neu ratifiziert werden, im Kleinen, in den kleinen, normalen Dingen des Alltags. Wenn wir die verändert tun, also das, was Kirche ja immer schon lehrt, dann beginnt ja auch dieser Weg der Heiligkeit. Dann lassen wir wirklich zu, dass diese Gnade Gottes uns ganz anders erreicht. Vielleicht auch in den Momenten, wo es uns was kostet. Wenn ich mir also vornehme, heute allen Menschen gegenüber freundlich zu sein, dann gibt es sicherlich etliche Situationen, wo mir diese Freude vergällt ist oder wo ich mit meinen eigenen Gedanken beschäftigt bin und diese Freude nicht spüre. Und dann trotzdem diesen ganz bewussten Schritt zu machen, wo ist jetzt die Freude? Also ich muss in die Freude hinein. Wenn mich dann jemand ärgert auf der Straße, der falsch fährt, dann anstatt auf die Hupe zu rücken und ihn auszuschimpfen, ihn zu segnen und ihm sagen, fahr vorsichtig und komm gut nach Hause. So, man kann sich selber auch ein Bewusstsein schaffen. Man kann auch eine Offenheit für diese Wirklichkeit bekommen. Gott in uns, seine Liebe in uns. Und das in ganz kleinen und selbstverständlichen Situationen wirksam werden lassen.
Wir haben auch in dem Philipper-Hymnus gehört, in der zweiten Lesung, er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein. Irgendwie, es wird uns in diesem ganzen Hymnus dieses Bild von einem, vielleicht sage ich mal, Übermenschen, perfekten Menschen gezeigt. Vielleicht auch so diese Frage, ist es unser Ziel, dass wir so leben können wie Jesus? Also irgendwie haben wir doch leicht die Ausrede, wir sind ja eigentlich nur Menschen.
Ja, ich denke, das rührt ja auch an die Frage der Berufung, was Sie jetzt aussprechen. Und ich glaube, dass es unterschiedliche Berufungen gibt und auch unterschiedlich intensive Berufungen. Und deswegen ist keiner besser als der andere. Jeder muss dem Ruf so auch folgen, wie er ihn spürt. Wenn einer den Ruf zur Ganzhingabe spürt und wie Jesus auf alles verzichtet und so wie Franziskus, der als reicher Elternsohn sich plötzlich da diesen Jutesack überzieht und als Bußprediger durch die Lande zieht. Er wollte anfangs keinen Orden gründen. Er wollte Bußprediger sein. Er wollte einfach mit Jesus und für ihn leben. Wenn also jeder das umsetzt, was er in seinem Herzen spürt. Nicht jeder hat eine Berufung eines Franziskus, aber wir sehen, wenn einer dieser Berufung so folgt wie Franziskus, entsteht was Großartiges draus. Deswegen sind wir aber nicht geringer, wenn wir unseren Weg der Berufung gehen. Das muss jeder auch spüren und deswegen sind wir vor Gott nicht geringer oder größer.
Mhm.
Aber ich denke, das, was Gott tut, indem er sich entäußert und Mensch wird, das geht ja gerade nicht in die Überforderung, sondern es geht ja ins Gegenteil, in dieses Einfachwerden, in dieses Demütigwerden. Kind Gottes, sei dir nicht zu schade, dich auf die Sünde, auf die Falschheit, auf die Andersartigkeit, auf das komische Benehmen, auf das andere Kulturumfeld anderer Menschen einzulassen. Verliebe dich einfach und mache dich in deinem Herzen fest in Gott und dann mach einfach die Schritte in eine größere Einfachheit hinein. Man sagt immer, wenn man eine Sprache lernen will und kann die nicht gut und ich will aber dann trotzdem sprechen in dieser Sprache, dann muss ich vereinfachen. Dann kann ich keine großen, komplizierten Sätze sagen, sondern muss ich ganz einfache Sätze formulieren.
Ja.
Und wenn ich die Sprache Gottes lernen will und kann sie nicht gut, dann muss ich ebenfalls ganz, ganz einfach werden, in ganz kleinen, einfachen Zeichen der Liebe anfangen und es für Gott und für die Menschen tun und darauf vertrauen, dass Gott mich dann dahin führt, wohin er mich haben will. Und der Weg mit Jesus ist ja eben nicht der Weg großer Anstrengungen, sondern einer großen Demut, einer großen Liebe. Und ein einziges Mal sagt Jesus ja nur, kommt und lernt von mir. Das ist auch im Matthäusevangelium im 11. Kapitel. Da sagt er, kommt und lernt von mir, denn ich bin demütig und gütig von Herzen. Also das sollen wir von ihm lernen. Also nicht das Überfliegerhafte oder das Glänzende in einer heroischen Heiligkeit. Das wird denen zuteil, die Gott lieben. Ich bin sicher, dass das auch Endpunkt eines Weges ist, den wir bereit sind einzuschlagen. Aber jeder Weg fängt mit dem ersten Schritt an und der ist ganz einfach und ganz klein.
Weil Sie auch gerade noch gesprochen haben von Berufung und jeder hat eine eigene Berufung, kam es so der Gedanke auch noch, vielleicht auch zur Reflexion für viele, die jetzt auch hören, für jene, die jetzt zum Beispiel geheiratet haben, dann werden sie gefragt vom Priester oder Diakon, sind sie bereit, mit Verantwortung in der Welt und in der Kirche zu übernehmen? Und man sagt natürlich ja, aber dann auch die Frage, was wird daraus? Was wird ganz konkret daraus? Jahre vergehen und es tut sie vielleicht nichts. Oder auch bei der Tauffeier, wo die Eltern ja auch gefragt werden, sind sie bereit, ihr Kind im Glauben zu erziehen? Auch da wiederum, man sagt, beide Eltern sagen ganz schnell ja. Aber auch da wiederum die Frage, was wird aus dem Ja?
Ja, richtig. Und ich glaube, dass man da auch Geduld mit sich selber haben darf. Wir machen ja ganz oft die Erfahrung, dass die Eltern, die bei der Taufe ihres Kindes natürlich versprechen, die Kinder religiös zu erziehen. Ich kenne genügend Priester, die gerade deswegen ihr Priesteramt aufgegeben haben, weil sie eben gemerkt haben, wie wenig Menschen dieses Versprechen einhalten. Dann werden sie 9 Jahre später zur Kommunion geführt und können kein Vaterunser und können kein Kreuzzeichen. Man fängt also am Punkt Null an. Aber darum geht es nicht, sondern man darf und muss auch Geduld mit sich selber haben, denn Gott muss die Herzen anrühren. Wenn du, Kind Gottes, versprichst bei der Ehe oder bei der Taufe deines Kindes, ja, ich will diesen Weg gehen und ich bin auch im Moment wirklich angerührt, aber die Wirklichkeit des Alters hat mich so schnell wieder ein und ich vergesse diese Dinge, dann falle ich ja trotzdem nicht aus der Liebe Gottes heraus, denn solange ich lebe, habe ich ja die Möglichkeit, die Barmherzigkeit Gottes anzurufen und dann eben die Schritte zu machen, zu denen ich zu dem Zeitpunkt in der Lage bin. Und diese Frage, seid ihr bereit, als christliche Eheleute Verantwortung in Kirche und Welt zu übernehmen, die ja meistens mit Ja beantwortet, eigentlich immer mit Ja beantwortet wird, sonst verzögert sich der Trauungsakt. Was ist damit gemeint? Die Ehe ist Keimzelle von Kirche und Gesellschaft. Also in der Ehe regiert kein Mensch hinein, nur die beiden selbst. Deswegen sprechen wir von diesem Sakrament auch als Sakrament. Keine andere Beziehung ist ein Sakrament. Nicht die Mutter oder die Schwiegermutter, die es noch so gut meinen könnte, wie sie ihre Ehe gut leben können. Gut, ist gut, wenn die mitdenken, aber verantworten müssen die beiden ihr Leben selbst. Und sie schaffen einen Lebensraum, ganz egal, wie intensiv sie glauben, sie schaffen einen geistigen Lebensraum, in dem ja geistige Wirklichkeit lebt und Ideale leben. Und wenn dieser Lebensraum geprägt ist mit dem Wunsch, dass christliches Gedankengut, dass Christus selbst da lebendig sein möge, in unserer Schwachheit, in unserem Unbewusstsein, in unserem Herausgefordertsein durch so viel Normalität und Arbeitsstress. Wenn die aber grundsätzlich diese Bereitschaft erklären, dann erklären sie sich bereit, diesen Lebensraum wirklich auch bereit zu halten mit dieser Einladung, Herr, komm du hier hinein. Wir sind Keimzelle für Kirche und Gesellschaft und Kirche ist immer so lebendig, wie ihre Keimzellen lebendig sind. Mhm. Also dieses Ja, was die da geben, ist im Grunde auch eine Bitte an alle Anwesenden, helft uns dabei.
Ja, ja.
Und helft uns beten und helft uns, dass diese Wirklichkeit gelingen kann.
Und ich glaube auch, dass der Herr dieses Ja von jedem Einzelnen auch wirklich ernst nimmt, auch wenn man es vielleicht vergisst, aber er wird uns immer wieder im Laufe des Weges dran erinnern.
Ganz genau. Wenn wir offen sind für diese Dimension mit Gott, dann werden wir so viele Anklopfzeichen erleben, wo Gott in unser Leben hinein möchte. Und eines Tages werden wir auch öffnen und werden wir stehen bleiben und sagen, mein Gott, wie oft habe ich es überhört, aber jetzt, lieber Gott, jetzt ist Zeit, jetzt komm du in mein Leben. Ich habe so vieles ausprobiert. Ich fahre die Karre immer wieder vor die Wand. Und halt mein Lebensschiffchen nur mit Mühe aufrecht. Ich will jetzt im Vertrauen auf dich leben. Und wie viele Menschen, gerade in ihrer zweiten Lebenshälfte, machen entsprechende Erfahrungen und fangen einfach auch nochmal neu an. Und Gott gibt uns die Chance. Und der ganze Himmel jubelt. Der Zeitpunkt spielt keine Rolle. Mhm. Ob in der ersten oder in der 11. Stunde.
Ganz herzlichen Dank Pfarrer Meier, für diese Sendung. Wir freuen uns, nächsten Freitag sind Sie wieder mit dabei in der Bibelsendung.
Dran, ne? Ja, genau.
Da dürfen Sie wieder mit uns auf Sendung gehen, ganz sehr genau. Schön. Und wir freuen uns natürlich auch auf den November, nämlich die Radioexerzitien mit Ihnen nahen, wieder vom 6. bis zum 11. November unter dem Thema »Darum haltet euch bereit«. Es naht sich also auch schon langsam das Ende des Kirchenjahres und damit auch der Advent dann. Eine gute Zeit auch der Radioexerzitien dann mit Ihnen, dass wir das mal genau unter die Lupe nehmen, die Wachsamkeit. Und das Thema auch der Braut wollen Sie genau unter die Lupe nehmen.
Ja.
Pastor Meier, herzlichen Dank. Wir dürfen
ja,
jetzt noch
Ihnen und allen Zuhörern
Ihr Abschlussgebet bzw. Ihren priesterlichen Segen erbitten. Danke.
Herr guter Gott, wir danken dir für deine Langmut, für deine Geduld, die du mit uns hast. Und dass deine Liebe uns begleitet auf allen Wegen, auch durch diese Umwege, die wir im Nachhinein oft für so unnötig halten. Aber wer weiß, wofür es gut ist. Vielleicht müssen wir auch die Kontrasterlebnisse haben, um wirklich zu wachsen, auf dich hinzuwachsen und eine klare Entscheidung für dich zu treffen, Herr. Wir bitten dich um deinen Segen, gerade durch diese Texte des kommenden Sonntags. Schärfe unser Bewusstsein. Schärfe unser Bewusstsein, dass du uns heilsam berühren willst, dass du uns senden willst in diese Welt, die dein Weinberg ist, damit wir mit Liebe und mit Einfachheit, mit einer Demut und Geduld, aber auch mit einer Klarheit und Entschiedenheit Menschen Zeugnis geben von dir und sie dann zu dir führen. Herr, segne uns, gerade heute an diesem Tag, wo wir auch der Erzengel gedenken. Stell uns immer diese Engel an die Seite als Schützer, als Bewacher, als Leiter durch diese Welt. Und so segne und behüte alle der allmächtige und gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen. Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlichen Dank fürs Dabeisein in dieser Sendung. Es verabschiedet sich Ihre Claudia Kiesel.